Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 4. Mai. Heute mit folgenden Themen. Noch immer beträgt in der Schweiz die nicht erklärbare Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern 8%. Sanktionen für fehlbare Unternehmen gibt es keine.
Ein Unternehmen riskiert nicht vieles, wenn es gibt eine Diskriminierung in der Firma. Und das erklärt vielleicht, warum man diese Lohngleichheit immer noch nicht hat in der Schweiz.
Das soll sich nun ändern. Eine Motion fordert Sanktionen für Unternehmen, die bei den Löhnen diskriminieren. Und von der Reitschülerin zur lesbischen Vertreterin der katholischen Kirche. Der Film «Queer Glauben» porträtiert die Diakonin Stefanie Arnold.
Für mich persönlich war es ein Prozess. Und der Prozess war nicht, dass ich jetzt gläubig war und dann wahnsinnig Mühe damit hatte, lesbisch zu sein, sondern der Prozess war, ich war eine linke, feministische, lesbische Atheistin und dann habe ich gemerkt, ich bin religiös.
Und schließlich machen wir in unserem Zeitsprung noch eine Reise in die Vergangenheit. 100 Jahre Frankfurter Schule. Adorno, Horkheimer oder Marcuse, was sagen uns die Schriften dieser Denker über die Gegenwart?
Der Kapitalismus ist am Ende, aber wir tun so, als ginge es weiter. Und das war ja die Erfahrung der älteren kritischen Theorie. Die Aufklärung ist gescheitert.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Der bernische Regierungsrat will das Neubauquartier Papillon in Könitz finanziell unterstützen. Er beantragt beim Grossen Rat einen Kredit von 1,5 Millionen Franken. Die geplanten Mehrfamilienhäuser produzierten mehr Energie, als sie verbrauchen würden, beispielsweise durch Solarpanels auf den Dächern. Es handelt sich also um ein sogenanntes Plus-Energiequartier, schreibt die Umweltdirektion in einer Medienmitteilung. Und damit zu Meldungen aus der Sondersession des Nationalrates. Die Räumung des Munitionslagers mit Holz soll wie geplant stattfinden können. Heute früh stimmte der Nationalrat einem Kredit von knapp 3 Milliarden Franken zu. Die Vorlage geht nun an den Ständerat. Der 30. Oktober soll der Tag der betreuenden Angehörigen werden. Gestern stimmte die Große Kammer einer entsprechenden Motion des Waadtländers Pierre-Yves Maillard von der SP zu. Mit diesem Tag soll die Arbeit von Menschen gewürdigt werden, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Die Motion geht nun an den Ständerat. Das Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer soll aufgehoben werden. Bisher war es Männern, die Sex mit Männern haben, untersagt, Blut zu spenden. Der Nationalrat hat gestern einstimmig entschieden, diese Diskriminierung aufzuheben. Auch diese Vorlage geht nun an den Ständerat. Ins Ausland. Das französische Stimmvolk darf nicht über die umstrittene Rentenreform befinden. Auch ein zweiter Versuch, eine Abstimmung zu erkämpfen, scheiterte am Verfassungsgericht. Der französische Präsident Emmanuel Macron will das Rentenalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre erhöhen. Laut Umfragen lehnen 2/3 der Bevölkerung die Reform ab. Es gäbe eine weitere Hintertür, um die Reform doch noch zu stoppen, schreibt die deutsche Tageszeitung Taz. Eine Gruppe von Abgeordneten habe die Reform erneut traktandieren lassen für die Parlamentssitzung Anfang Juni. In Belgrad ist gestern Mittag ein Schüler bewaffnet in seine Schule eingedrungen und hat das Feuer eröffnet. 8 MitschülerInnen und ein Wachmann seien dabei ums Leben gekommen, schreibt unter anderem die BBC. Der Täter ist 13 Jahre alt und konnte auf dem Schulhof gestellt werden. Über das Motiv ist noch nichts bekannt. Laut dem örtlichen Polizeidirektor habe der Täter über eine Liste von potenziellen Opfern verfügt. Die kommenden Monate könnten auf der ganzen Welt außergewöhnliches Wetter bringen. Wie die UNO mitteilt, rechnet ihr Wetterdienst damit, dass das Wetterphänomen El Niño zurückkehrt. El Niño zeichnet sich durch eine Erwärmung des Pazifischen Ozeans aus. Dies führe zu starker Trockenheit in Australien, Indonesien und Teilen Südasiens. Gleichzeitig führt El Niño in einigen Regionen Afrikas und Südamerikas und in Zentralasien zu starkem Regen. Bereits jetzt sei das Wasser im zentralen und östlichen Pazifik wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Die Weltwetterorganisation rechnet für 2024 und 2025 mit weltweiten Temperaturrekorden. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag ist erst noch sonnig. Gegen Nachmittag ziehen dann jedoch Wolken auf. Es könnte gewittern. Die Tageshöchstwerte betragen noch 21 Grad. Und auch am Wochenende gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Gewittern bei Temperaturen von ca. 20 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist noch immer nicht umgesetzt. Seit 1981 ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Bundesverfassung verankert. Die Lohndifferenz, die nicht mit unterschiedlicher Ausbildung oder Dienstjahren erklärt werden kann, beträgt in der Schweiz jedoch noch immer fast 8%. Es müsse nun endlich Sanktionen geben für fehlbare Unternehmen. Diese Forderung wird heute nicht etwa wegen einem Vorstoß der Ratslinken im Nationalrat behandelt. Lorenz Hess, Berner Nationalrat der Mittepartei, reichte eine entsprechende Motion ein. Katrin Hiss berichtet.
2020 wurde das Gleichstellungsgesetz revidiert. Seither sind alle Arbeitgebenden mit 100 oder mehr Mitarbeitenden dazu verpflichtet, regelmäßig eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen. Die Unternehmen müssen die Löhne mittels einer wissenschaftlichen Methode analysieren und von einer unabhängigen Stelle überprüfen lassen. Doch ein Fehlverhalten hat keine Konsequenzen. Das Gesetz sieht keine Sanktionen vor, falls die Analyse eine Lohndiskriminierung zutage bringt. Valerie Borioli-Sondo, verantwortliche Gleichstellungspolitik bei Travail Suisse, dem Dachverband der Arbeitnehmenden.
Das heißt, ein Unternehmen riskiert nicht vieles, wenn es gibt eine Diskriminierung in der Firma. Und das erklärt vielleicht, warum man diese Lohngleichheit immer noch nicht hat in der Schweiz. Und zweitens, die Mehrheit im Parlament ist bürgerlich. Und bis jetzt haben sie nie gewollt, wirklich ein wirksames Gesetz zu haben. Und sie haben immer verweigert, Sanktionen, Kontrollen einzufügen.
Doch nun tut sich was von bürgerlicher Seite. Lorenz Hess, Berner Nationalrat der Mittepartei, reichte eine Motion ein, die Sanktionen fordert für fehlbare Unternehmen. Er bezieht sich auf die Bundesverfassung, in der die Gleichstellung der Geschlechter seit über 40 Jahren verankert ist.
Ich denke, dass bis jetzt der Mut und der definitive Wille einfach gefehlt haben, etwas zu tun, was man wirklich müsste, nämlich man müsse den Artikel 8 der Bundesverfassung umsetzen. Und wenn man den ernst nimmt und umsetzen will und nicht nur darüber sprechen will, dann kann man eben nicht nur Berichte und Analysen der Unternehmungen verlangen, sondern dann muss man wie bei jeder gesetzlichen Regelung auch Sanktionen vorsehen, wenn jemand die Regel nicht einhält.
Doch wie könnten Sanktionen ausschauen, wenn Unternehmen ungleiche Löhne auszahlen? Dies auszuarbeiten sei dann Aufgabe des Bundesrates, nicht des Parlaments, so Nationalrat Lorenz Hess.
Die Sanktionen, die könnten natürlich vorab sicher aus Geldstrafen bestehen. Möglicherweise gibt es andere Lösungen. Das ist dann eben auch ein Teil des Vorschlags, den der Bundesrat präsentieren muss. Er erhält ja den Auftrag, dafür zu sorgen, dass wir eine Regelung mit Sanktionen haben. Es wäre verfrüht, jetzt die Sanktionen irgendwie zu benennen, gerade jetzt, wo es nur um den Grundsatz geht, denn sonst hätten wir dann einfach eine Debatte über Höhe von Bußen oder anderen Maßnahmen und das ist jetzt nicht wichtig, es geht um den Grundsatz.
Und Valerie Borioli-Sondo von Travail Suisse fügt an,
Sanktionen müssen streng und abschreckend sein, wenn man sie wirksam will. Das heißt, es muss wirklich teuer sein, jemanden zu diskriminieren.
Arbeitnehmende, die Lohndiskriminierungen feststellen, können bereits jetzt privatrechtlich dagegen vorgehen. Den KlägerInnen stehe doch meist ein beschwerlicher Rechtsweg bevor.
Es führt auch dazu, dass man seine Stelle verliert. Sehr oft, also wirklich sehr oft. Das wurde analysiert. Und dieser Weg ist so schwierig, dass nicht viele Leute das unternehmen. Es kostet auch etwas und man gewinnt am Schluss höchstens 6-mal den Monatslohn.
Lorenz Hess ist es nun ein Anliegen, die Verantwortung von den Betroffenen wegzunehmen. Arbeitgebende, die bei den obligatorischen Lohnanalysen Diskriminierungen feststellen, sollen direkt sanktioniert werden. Eingereicht hat er die Motion 2021, als gerade eine Erhöhung des Rentenalters der Frauen diskutiert wurde, die ja das Stimmvolk mittlerweile gut geheißen hat. Die Debatte um das Rentenalter 65 für alle sei denn auch der Auslöser gewesen für seine Motion.
Ich war bei den Befürwortern für die Erhöhung des AHV-Alters für Frauen. Da habe ich viele Gespräche geführt. Ich bin an Anlässe gegangen, aber auch im privaten Umfeld. Und da hat man mir oft zu Recht gesagt, macht mal zuerst eure Hausaufgaben beim gleichen Lohn, dann sind wir auch bereit, über gleiches Alter zu sprechen. Das hat mich letztlich motiviert, hier endlich etwas umzusetzen, von dem man immer spricht und wozu es auch schon diverse Anläufe gegeben hat, aber es hat dann nie zum Erfolg geführt.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Sanktionen für Unternehmen, die diesen Grundsatz nicht einhalten, das fordert die Motion. Bereits hat der Bundesrat dazu Stellung genommen, er empfiehlt die Motion zur Ablehnung. Er argumentiert, dass jegliche Versuche, Sanktionen einzuführen, bisher gescheitert seien.
Grundsätzlich finde ich es natürlich keine gute Argumentation, dass man sagt, ja, weil man es schon mehrfach versucht hat, versucht man es jetzt nicht nochmals. Es ist eben jetzt schon auch eine andere Situation als vorher. Wir haben jetzt eben das AHV-Alter erhöht und da geht es darum, wie man beim Jassen so schön sagt, Leid zu halten, das heißt nicht vor der AHV-Debatte so tun, als ob man dann auch ernsthaft über den gleichen Lohn sprechen möchte und dann am Schluss sagen, ja, jetzt haben wir das höhere AHV-Alter am Trockenen, jetzt brauchen wir hier nicht mehr konsequent zu sein.
Über die Motion von Lorenz Hess entscheidet der Nationalrat voraussichtlich heute Nachmittag. Wegen der Pendenzenlast ist keine Debatte vorgesehen.
Rabe Info.
Gleich geht es um den Film Queer Glauben, der eine lesbische Diakonin porträtiert. Davor hören wir von der deutschen Rapperin Suki den Song Queere Tiere.
Sagen ist ja wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter, wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen, lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lesben geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre? plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
Info. Kultur.
Wie geht es LGBT-Personen in der Kirche? Der Film Queer Glauben stellt sich diese Frage. Die Regisseurin Madeleine Gorba porträtiert darin verschiedene queere Menschen, die sich in der Kirche engagieren. Eine von ihnen ist Stefanie Arnold. Sie ist katholische Diakonin und lebt in einer lesbischen Beziehung. Sarah Heinzmann hat sie gefragt, ob sich ihre Religion und ihre Queerness denn nicht widersprechen.
Nein, das ist kein Widerspruch für mich. Also ich muss sagen, ich bin Diakonin in einer katholischen Kirche, aber es gibt verschiedene katholische Kirchen. Ich bin in der christkatholischen Kirche Diakonin und in unserer Kirche ist es wirklich kein Thema, wenn man jetzt lesbisch oder schwul ist. Wir haben verschiedene auch schwule Priester, lesbische Priesterinnen und von dem her ist es schon ein Umfeld, in dem ich das nicht als Widerspruch erlebe, sondern in dem das einfach selbstverständlich dazugehört. Für mich persönlich war es ein Prozess und der Prozess war nicht, dass ich jetzt gläubig war und dann wahnsinnig Mühe damit hatte, lesbisch zu sein, sondern der Prozess war, ich war eine linke, feministische, lesbische Atheistin als Jugendliche und dann habe ich gemerkt, ich bin religiös.
Sie meinten also, Sie sehen darin keinen Widerspruch, sowohl lesbisch als auch gläubig zu sein. Sie als junge Frau und auch als queere Frau, erkennen Sie in diesen Institutionen auch oft an oder spüren Sie da Unterstützung?
Ich würde sagen, grundsätzlich, also wirklich die Menschen waren sehr offen. Ich habe sehr schöne Begegnungen gehabt, auch mit der Generation der älteren Männer, die jetzt inzwischen über 80 sind und auch diese Kirche stark geprägt haben. Es ist klar, die kommen aus einem anderen Milieu. Die sind anders geprägt, die haben andere Selbstverständnisse. In einer kleinen Kirche kommt man sich menschlich nahe und lernt sich gegenseitig wertzuschätzen, auch wenn man anders tickt. Und das habe ich wirklich erlebt. Ich habe zum Beispiel einen Theologen, das war einer von den wenigen, der auch noch Mühe hatte mit dem Thema, das Ehesakrament für lesbische und schwule Paare zu öffnen. Mit ihm habe ich wunderbare theologische Diskussionen geführt, wo man sich menschlich sehr gut verstanden hat. Was es natürlich gibt, ist, jede Gemeinschaft hat so ihren Groove, ihre Gewohnheiten. Und das ist, wie die meisten Kirchen, ist eine sehr bürgerlich geprägte Kirche. Natürlich gibt es dann wieder Momente, wo ich merke, ich bin schon ein bisschen die Exotin. Aber das hat sich eigentlich nie so ausgedrückt, dass jemand Mühe hatte damit, dass ich lesbisch bin.
Sie waren auch im Reitschulumfeld aktiv, das haben Sie vorhin erwähnt. Sie gingen an viele Demos. Dann hatten Sie Ihr sogenanntes zweites Coming Out, das erste Coming Out als lesbisch, das zweite dann als gläubig. Wie war dieses zweite Coming Out für Sie? War das schwierig in diesem Umfeld?
Also ich glaube, das Schwierigste war für mich mal das innere Coming Out, mir das einzugestehen. Also ich hatte so eine Phase, wo ich dachte, ich hätte lieber eine Anziehungskraft gegenüber dem Buddhismus, das wäre viel einfacher. Um mir das zuzugestehen, dass gerade diese Tradition mich anspricht und dass es wie die Grammatik dieser Tradition in mir ganz tief anklingt, das war wirklich etwas, wo ich einen Weg gebraucht habe. In meinem Umfeld hatte ich das Gefühl, es war verwunderte Neugier. Es sind Menschen, die mich mögen, die mich gern haben, die haben mich begleitet, auch wenn sie es am Anfang nicht verstanden haben. Und was ich natürlich erlebt habe, wenn ich so an Demos war, also eine war mal ganz lustig, ich war gerade einen Monat lang in Exerzitien gewesen. Ich hatte einen Monat lang schweigend die Bibel meditiert, war total, wirklich völlig in dieser Welt und bin in eine Demo gegangen. Und vor mir lief Feministinnen, ich weiß nicht mehr genau, welche Gruppe es war, aber sehr, sehr links, und haben skandiert, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Und hinten dran lief ich. Und dann habe ich gemerkt, ja, das sind schon zwei Welten, die sich jetzt gerade treffen, die schon einer gewissen Spannung stehen.
Sie stehen da also in einer gewissen Spannung zwischen zwei verschiedenen Welten. Und diese Spannung wollten Sie, Madeleine Gorba, eben auch darstellen. Madeleine Gorba, können Sie vielleicht ausführen, wie genau sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Film zu produzieren?
Das ist ein Covid-Film, habe ich mir gestern überlegt, weil ich kenne Stefanie schon länger. Und wir sind dann während Covid spazieren gegangen, einige Male. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie vielleicht Priesterin werden wird. Und da habe ich dann schon sehr gestaunt. Also erstens, dass sie Priesterin werden kann, aber dass sie eben, was sie jetzt auch erzählt hat, als sehr intellektuelle, politisch engagierte, linke, lesbische Frau in die Kirche gehen will, das hat mich sehr erstaunt und gereizt.
Ich habe jetzt eine letzte Frage an Sie, Stefanie. In etwas mehr als einem Monat findet ja der feministische Streiktag statt, am 14. Juni. Sie haben davor erklärt, dass Sie früher auch sehr aktiv waren oder immer noch in politischeren Kreisen. Tragen Sie beispielsweise jetzt diesen feministischen Streik auch zurück in die Kirche?
In dem Fall muss ich das gar nicht, weil das passiert schon. Es gibt eine Initiative Gleichberechtigung.amen. Es ist eine ökumenische, feministisch-theologische Initiative. Die feministische Theologie hat eine lange Geschichte und es ist eine sehr starke Bewegung. Und die organisiert auch in der Heiliggeistkirche für verschiedene Anlässe auch ein Podium. Und von dem her sind wir schon präsent. Ich bin momentan beruflich eben nicht in der Kirche aktiv und werde von dem her nicht jetzt in der Kirche streiken. Aber das wäre durchaus möglich, dass man auch sowas macht.
Der Film Queer Glauben läuft im Kino Rex heute Donnerstagabend um 18.30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr mit anschließendem Podium mit der Regisseurin Madeleine Gorba und der Protagonistin Stefanie Arnold. Am Sonntag ist der Film zudem bei SRF Sternstunde Religion zu sehen.
Rabe Info. Zeitsprung.
Vor 100 Jahren fand in Thüringen die erste marxistische Arbeitswoche statt. Aus dieser Arbeitswoche entstand in Frankfurt das Institut für Sozialforschung, die sogenannte Frankfurter Schule. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, viele große Namen der Philosophie haben im Verlauf des letzten Jahrhunderts an diesem Institut gewirkt. Über dieses 100-jährige Jubiläum der marxistischen Arbeitswoche hat Sarah Heinzmann mit Alex Demirovic gesprochen. Er ist Gesellschaftswissenschaftler und war als Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt und an der Universität Basel tätig.
Wir schreiben das Jahr 1923. Die deutsche Linke steckt nach dem Schrecken des Ersten Weltkrieges in einer tiefen Sinnkrise.
Es gab nach dem Ersten Weltkrieg die Zurückführung der deutschen Wirtschaft von der Kriegswirtschaft in eine normale Zivilwirtschaft. Und die Idee war, dass das eigentlich dazu führen könnte, die Wirtschaft zu sozialisieren. Also die kriegstreibende Wirtschaft, Kohle, Stahl, Eisen, Rüstung. Und dieses Sozialisierungsprojekt ist gescheitert.
Dieses Scheitern der Linke sollte an der marxistischen Arbeitswoche diskutiert werden. Diese fand über Pfingsten im Jahr 1923 im deutschen Thüringen statt. Das Ziel, sich auf eine undogmatische und parteiunabhängige Weise mit dem Marxismus auseinanderzusetzen. Zu dieser marxistischen Arbeitswoche lud das Institut für Sozialforschung ein. Dies wurde im selben Jahr in Frankfurt gegründet und ist als Frankfurter Schule bekannt. Die Frankfurter Schule befasst sich mit der sogenannten kritischen Theorie. Die kritische Theorie verband Elemente des Marxismus mit der Psychoanalyse und stellte damit den Anspruch, den Menschen und auch die gesellschaftlichen Zustände zum Besseren hin verändern zu wollen. Das zeigt sich zum Beispiel im Text «Kritische Theorie und traditionelle Theorie» des Philosophen Max Horkheimer, der das Institut lange leitete.
Die kritische Theorie erklärt, es muss nicht so sein. Die Menschen können das Sein ändern. Die Umstände dafür sind jetzt vorhanden.
Diese Zeilen stammen aus dem Jahr 1937. Hitler ist in Deutschland bereits an der Macht. Der autoritäre Nationalsozialismus hat die deutsche Gesellschaft fest im Griff. Doch wieso beteiligen sich Individuen überhaupt am Nationalsozialismus? Dies war eine zentrale Frage der frühen kritischen Theorie.
Das war eine wichtige Überlegung, dass der Nationalsozialismus rassistisch ist, aggressiv, ja, kriegsfördernd, also eigentlich den Interessen von Menschen entgegensteht.
Die Frankfurter Schule vertrat linke bis marxistische Positionen. Viele ihrer Denker stammten aus jüdischen Familien. Das war natürlich nicht gern gesehen im nationalsozialistischen Deutschland der 1930er Jahre. Im Frühjahr 1933, also vor 90 Jahren, löste die Gestapo das Institut für Sozialforschung wegen staatsfeindlicher Bestrebungen auf.
Das Institut wurde dann eben über Genf und Amsterdam und Paris in mehreren Schritten, ja, also dann nach New York verlagert. Ja, also es gab dann Zweigstellen weiterhin in Genf, in Paris. Und dann wurde eben, wenn man so will, das Institut in New York an der Columbia University angesiedelt.
Diese Konfrontation mit dem Nationalsozialismus hatte die kritische Theorie aber auch inhaltlich geprägt. 1947 bringen Theodor Adorno und Max Horkheimer das Werk Dialektik der Aufklärung heraus. Darin befassen sie sich mit der Frage, wie es in der scheinbar so aufgeklärten Neuzeit zu einem so grausamen Verbrechen wie der Shoah kommen konnte.
Das Buch ist ja geprägt von einer sehr grundsätzlichen Überlegung. Die moderne bürgerliche Aufklärung ist gescheitert. Also der Nationalsozialismus geschieht nicht von außen, sondern ist das Ergebnis einer inneren Entwicklung der europäischen Zivilisationsgeschichte. In den besten Universitäten der Welt, also den deutschen Universitäten, entwickeln sich Wissenschaftler, die bereitwillig Antisemitismus lehren, die bereitwillig Rasseforschung machen, ja, also Kopfform vermessen. Und aus der Sicht von Horkheimer und Adorno ist das ein Hinweis auf ein grundlegendes Scheitern der Aufklärung auf der Spitze wissenschaftlicher Entwicklung.
Die Dialektik der Aufklärung ist ein komplexes, ein vielschichtiges Werk und sprachlich sehr schwer zugänglich. Trotzdem wurde es zu einem der berühmtesten Werke der kritischen Theorie. Anfangs der 1950er Jahre kehrte das Institut für Sozialforschung aus dem Exil zurück und schlug in Frankfurt erneut Wurzeln. Diese Rückwanderung war von der Hoffnung motiviert, an der geistigen Entnazifizierung in Deutschland mitzuwirken. Ein Fokus, die Kritik am gesellschaftlichen Fortschrittsbegriff, wie hier im Radiogespräch zwischen Theodor Adorno und Arnold Gehlem aus dem Jahr 1965.
Darin würden wir sogar übereinstimmen, dass der Fortschritt, soweit man von einem solchen bis heute reden kann, wesentlich ein Fortschritt in den Techniken der Naturbeherrschung und in den Kenntnissen zur Naturbeherrschung liegt. Das heißt also, dass er, wenn man so will, ein partikularer Fortschritt ist, der aber keineswegs bedeutet, dass die Menschheit dabei ihrer selbst mächtig geworden ist, dass die Menschheit mündig geworden ist. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass der Fortschritt noch gar kein wirklicher ist, das heißt, dass er in jeder Sekunde gekoppelt ist mit der Möglichkeit der totalen Katastrophe.
Die Möglichkeit der totalen Katastrophe, diese Worte wirken angesichts der momentanen Krisensituation aktuell. Klimakrise, Krieg, Pandemie. Kann da die frühe kritische Theorie helfen, diese Krisenmomente besser zu verstehen? Alex Demirovic bejaht.
Das heißt, die Folgen der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung, der ökologischen Entwicklung, der politischen Entwicklung sind so dramatisch, ja, dass in der Financial Times einer der Journalisten sagt, der Kapitalismus ist am Ende. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat das 2009 gesagt, der Kapitalismus ist am Ende. Aber wir tun so, als ginge es weiter. Und das war ja die Erfahrung der älteren kritischen Theorie. Die Aufklärung ist gescheitert.
Diese enorme Krisendynamik lässt sich also besser verstehen mit Hilfe der frühen kritischen Theorie. Der Grundstein für diese frühe kritische Theorie wurde vor 100 Jahren gelegt, bei der ersten marxistischen Arbeitswoche. Damals als Reaktion auf eine krisengeprägte Zeit. Die Aura dieser kritischen Theorie strahlt aber bis in die Gegenwart.
Wir haben Ausschnitte aus einem längeren Gespräch mit Alex Demirovic gehört. Er ist Gesellschaftswissenschaftler und einer der bekanntesten Vertreter der zeitgenössischen kritischen Theorie. Wer sich beispielsweise für die Rolle des Frankfurter Instituts in der 68er-Bewegung oder für die Position der Frauen in der kritischen Theorie interessiert, findet auf unserer Webseite das ungekürzte Interview.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 4. Mai. Auf der Website der rabe.ch gibt es weiterführende Links. Die Podcasts des Rabe Info sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön habt ihr zugelassen, geniesst die Sonne und habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.